Denkmal, das ist vielleicht ganz gut, jetzt aufzustehen und den Blick nochmal auf Gott auszurichten. Bevor wir uns nachher in dieses spannende Thema vertiefen lassen, um wirklich die Hände und das Herz Gott hinzustrecken und uns von ihm einfach öffnen und berühren lassen.
Weshalb es nicht egal ist, wie wir Tote bestatten, ist es nicht egal? Kommt es denn darauf an, wie wir Tote bestatten? Weshalb es nicht egal ist, wie wir Tote bestatten, ich beginne gleich mit der Antwort. Die Antwort lautet so: In der Art und Weise, wie wir Tote bestatten, zeigt sich, was uns am Menschsein wichtig ist. Es zeigt sich, was uns an Gott wichtig ist. Und es zeigt sich, welche Zukunftshoffnung wir haben. Die Bestattungspraxis gibt Auskunft also über unser Menschenbild, über unser Gottesbild und über unseren Glauben. Deshalb ist es nicht egal. Ehrlich gesagt habe ich dann schon kurz zurückgefragt, als Daniel mir die Anfrage gestellt hat: Muttertag? Über Bestattungspraxis, ist dir das wirklich ernst? Und eigentlich müsste man ja am Muttertag über die Geburt sprechen. Das ist sozusagen die große Leistung und man merkt, irgendwie passt das nicht so. Und jetzt gibt es ja tatsächlich Situationen, wo das passt, aber wo man merkt, so sollte es nicht sein. Dass es vielleicht auch heute Morgen Mütter hier drin hat, die am Muttertag den Dank ihrer Kinder vermissen. Ihr Kind vermissen, weil sie es verloren haben. Und dass Kinder hier drin sitzen, die am Muttertag daran denken, dass sie ihre Mutter nicht mehr haben. Oder davon betroffen sind, dass das Verhältnis zur Mutter nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Vielleicht ist es gar nicht so dumm, auch am Muttertag über ein solches Thema nachzudenken. Sehr oft sind es die Mütter, die am Anfang und am Ende des Lebens doch irgendwie noch das richtige Gespür haben, das uns Männern manchmal abgeht. Mit den Worten, die man findet, mit dem, was abgeht. Also in dem Sinne auch von hier aus ein ganz herzliches, ganz, ganz großes Dankeschön an die Mütter. Auch die Mütter, die hier sind. Mich nimmt es mal Wunder, gibt es eine Urgroßmutter hier? Eine Urgroßmutter? Jawohl, ein großer Applaus für die Urgroßmutter. Und wer ist alles Großmutter hier? Ja, also ganz viele Großmütter, die hier sind. Ganz tolle Aufgabe, die sie auch haben, nicht nur an den eigenen Kindern, sondern auch an den Enkelkindern. Ganz herzlichen Dank für all das, was auch ihr investiert. Und wer ist alles Mutter? Ja, wunderbar, wunderbar. Und wer hat diese Nacht schlecht geschlafen wegen dem eigenen Kind? Ja, es gibt solche, ja. So. Und jetzt noch die Frage, wer hat alles eine Mutter? Und wer wird alles mal sterben? So, und jetzt sind wir beim Thema wieder zurück. Da habe ich geschickt gemacht. Hä? Kann man denn überhaupt fröhlich sein, wenn man über den Tod nachdenkt? Martin Luther hat den sehr wichtigen Satz gesagt, der auch meine Frau und mich geprägt hat. Im Leben muss man über das Sterben nachdenken, damit man dann im Sterben über das Leben nachdenken kann. Und das hat was für sich. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Tod an den Rand geschoben hat. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Tod findet nicht statt. Das macht die Gesellschaft ungesund, ängstlich und kaputt. Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr daran erinnert, dass wir vergängliche Menschen sind und dauernd von dieser Realität wegblickt, hat keine gute Zukunftsperspektiven. Deshalb lohnt es sich, Zeiten im Leben zu haben, in denen man intensiv über den Tod nachdenkt. Und dann kann man sich wieder von Herzen am Leben freuen. Und vielleicht ist heute Morgen ein Moment, wo wir etwas intensiver über den Tod nachdenken und das uns hilft, damit wir uns nachher auch wieder über das Leben freuen können und über das, was geschieht. Weshalb es nicht egal ist, wie wir Tote bestatten. In der Bestattungspraxis zeigt sich, wie wir das Menschsein verstehen, wie wir Gott verstehen und was wir glauben und hoffen. Es gibt Kulturen, die denken, das Wichtigste am Mensch ist nicht der Körper, sondern das Unkörperliche, das Nichtmaterielle, der Geist oder die Seele oder wie auch immer man das nennt. Und die denken, der Körper, das ist eigentlich nur eine Art Gefängnis für die Seele, für das Eigentliche. Aus dieser Perspektive ist der Tod eine Befreiung. Die Seele wird endlich frei von diesem elenden Körper. Es ist kein Wunder, dass in diesen Kulturen dem Körper der Verstorbenen wenig Beachtung gegeben wird. Der ist ja nicht wichtig. Das war ja nur mühsam. Und dass in diesen Kulturen in der Regel Verstorbene verbrannt werden. Der Leib hat keine Bedeutung. Der Geist ist das Entscheidende. Man findet das vor allem in den asiatischen Kulturen, in der buddhistischen und hinduistischen Prägung, dass dort die Vorstellung ist, der Geist ist das Eigentliche, das Materielle ist nur ein Schein, ist unwichtig und natürlich passt dann eine solche Bestattungspraxis mit dazu, dass man dieses Unwichtige auch möglichst schnell und einfach entsorgt. Es gibt auch die Haltung, dass der Leib das einzig Entscheidende ist oder das Wichtige ist. Und dann stellt man sich vor, dass die Zukunft nach dem Tod so eine Art Verlängerung unseres irdischen Lebens ist. Dass es also nach dem Tod ungefähr ähnlich weitergeht, wie es vor dem Tod gegangen ist. Diese Bestattungspraxis zeigt sich dort, wo man Grabbeilagen den Verstorbenen beigibt, die aus unserem Leben stammen. Das heißt Essen, Trinkgefäße, Essgefäße, bis hin zu Schminkgefäße und Schmuck und ähnliche Dinge, was man alles findet, dass man dem Toten beigibt, damit er in Zukunft das gleiche irdische Leben verlängern kann, das jetzt schon gilt. Wir kennen das aus dem Ägyptischen Reich, also aus den großen Pharaonengräbern, die ganz viele solche Grabbeilagen hatten, aber auch die germanische Praxis hier hat sich das ungefähr so vorgestellt und deshalb findet man in den germanischen Gräbern dann auch ganz viele solcher Grabbeilagen. Also da auf der Seite nur das Geistige, auf der anderen Seite eine Verlängerung des irdischen Lebens. Es gibt auch die tragische Variante ist, wenn Menschen verscharrt werden, wie ein Tier. Darin würde sich dann die Haltung äußern, dass der Mensch tatsächlich nicht mehr ist als ein Tier. Und noch, es ist noch nicht viele Jahre her, da haben die Grünen in Hamburg einen Vorstoß vorgebracht und gesagt, die ideale Bestattungspraxis wäre, dass Verstorbene kompostiert werden. Wir können schmunzeln darüber, aber das Menschenbild ist klar, hier ist der Mensch nur Natur, ein Teil der Natur und wird in den Naturkreislauf wieder mit integriert. Also Sie merken sofort, die Art und Weise, wie wir mit Verstorbenen umgehen, hat einen ganz klaren Hintergrund. Was denke ich über den Menschen? Wie ist meine Zukunftshoffnung? Wie stelle ich mir Gott vor? Und deshalb ist es nicht egal, wie wir mit den Verstorbenen umgehen. Zunächst aber gleich dies, um das klarzustellen. Für den Verstorbenen ist es egal. Die Bestattungspraxis ändert nichts an seinem Schicksal. Die Bestattungspraxis ändert nichts an seinem Status des Christseins oder an irgendetwas. Die Bestattungspraxis ist nicht heilsentscheidend. Das sollen sich auch diejenigen sagen lassen, die sich vielleicht Sorgen machen, weil eine verwandte Person nicht so bestattet wurde, wie man es eigentlich für gut halten würde. Da dürfen Sie also auch hier jetzt mal ganz ruhig aufatmen. Das ist also nicht die wichtigste Frage des Lebens. Es ist im Blick auf den Glauben des Verstorbenen überhaupt nicht die entscheidende Frage. Also da machen Sie sich bloß keine Sorgen. Tatsächlich in der Kirchengeschichte haben die Christenverfolger gedacht, sie könnten den Christen Angst machen, indem sie die Märtyrer verbrennen, um ihnen die Auferstehungshoffnung zu rauben. Und dann sind die Kirchenväter aufgestanden und haben gesagt, was seid ihr für komische Leute, uns damit Angst zu machen. Wie wenn Gott nicht aus der Asche sich einen neuen Menschen auferwecken könnte. Der Gott, der Himmel und Erde aus dem Nichts geschaffen hat, der Gott, der selber Mensch geworden ist, wie könnte er nicht mit jedem Menschen ganz unabhängig von seiner Bestattungspraxis herkommen? Und meint ja auch nicht, dass man Gott so irgendwie entfliehen könnte und sich vor Gott aus dem Staub machen könnte. Also für den Verstorbenen ist es tatsächlich egal. Aber für die Lebenden ist es nicht egal. Und ganz besonders für die Gesellschaft, für das gesellschaftliche Miteinander, ist es nicht egal, wie wir mit den Toten umgehen. Und deshalb lassen Sie sich das heute auch gesagt sein, wenn es um die Frage von Ihrer Bestattung geht oder von der Bestattung von Ihren Angehörigen, dann ist das nicht eine rein individuelle Frage. Was passt mir? Was finde ich jetzt gerade wichtig? Es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Mit deinem Handeln sendest du ein Signal aus. Bekennst du etwas nach außen, was dir wichtig ist? Und ich glaube, dass gerade im Umgang mit dem Tod Christen sozusagen in der Pole Position stehen, in vorderster Front und hier in der Gesellschaft Worte sagen können, die sonst niemand sagen kann. Auf eine Art und Weise handeln können, wie sonst niemand handeln kann. Und das liegt daran, weil Menschen, die von Jesus Christus berührt sind, einen anderen Zugang zu diesem Thema von Tod und Sterben gefunden haben. Die christliche Bestattungspraxis beruht auf einem Menschenbild, das auf einer Einheit von Geist und Leib beruht. Die christliche Bestattungspraxis, das christliche Menschenbild ist ganz stark davon geprägt, dass der Leib wichtig ist. Der Leib ist nicht Gefängnis für die Seele. Deshalb hat Gott uns Menschen mit einem Leib geschaffen. Deshalb ist Gott selber Mensch geworden. Mit einem Leib und nicht irgendwie als freifliegender Geist hier auf die Erde gekommen. Deshalb ist Jesus von den Toten auferstanden und zwar nicht nur im Geist, sondern leibhaftig. Diese leibliche Dimension ist für das Menschenbild und für die christliche Auferstehungshoffnung markant und entscheidend. Ich versuche das zu erklären und jetzt weiß ich, jetzt wird es etwas philosophisch, aber das mute ich euch zu. Es ist ja Muttertag und ihr habt ja schon Kaffee und Brezen gehabt, also das geht. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat das niemand erwartet. Niemand hat gedacht, dass es so etwas geht wie eine leibliche Auferstehung mitten in unserer Zeit. Das heißt nicht, dass die Menschen gedacht haben, mit dem Tod sei alles aus. In diesem Umfeld, vor allem dort im griechischen Umfeld, hat man erwartet, dass der Geist weiterlebt. Die Unsterblichkeit der Seele war das große Schlagwort. Das geht weiter nach dem Tod. Der Leib ist fertig, aber die Seele ist unsterblich. Das war die Meinung der Personen, die im Umfeld gelebt hatten. In dieses Umfeld ist auch das Christentum hineingekommen und hat eine ganz neue Dimension hereingebracht und hat gesagt, nein, Moment mal, der Witz der Auferstehung ist nicht die Unsterblichkeit der Seele, sondern die Auferweckung des Leibes. Das ist die christliche Auferstehungshoffnung, dass Gott einen Leib auferweckt, so wie er Jesus Christus auferweckt hat. Und das hat diese Welt auf den Kopf gestellt. Das hat niemand so erwartet. In der griechischen Vorstellung war das gar nicht präsent. Da gab es nur so eine weitere Existenz einer körperlosen Seele. Aber für die Christen war klar, Jesus ist leibhaftig auferstanden und das in diese Bewegung werden wir auch mit hineingenommen. Und das hat bei den Christen von Anfang an dazu geführt, dass sie auch den Leib der Verstorbenen gewürdigt haben. Wer den Menschen würdigt in seinem Leben mit seinem Leib, wird ihn auch würdigen nach dem Tod. Also die Würde des Leibes war dann etwas, das sich nicht nur konzentriert hat auf die Phase des Lebens, sondern auch, wo man deutlich gemacht hat, auch über den Tod hinaus würdigen wir den Leib. Im Hintergrund stand eine Grundentscheidung für das Christsein. Und diese Grundentscheidung wird sehr deutlich im Zusammenhang mit Leben und Sterben in Römer 14, Vers 7 bis 9. Römer 14, 7 bis 9. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Das heißt, keiner lebt für sich allein, keiner stirbt für sich allein. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Das ist diese Grundhaltung im Christsein, dass da ein Herr ist, Jesus Christus, und dass man diesem Herrn im Sterben und im Leben gehört. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das Herrsein von Jesus hört mit dem Tod nicht auf. Dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und jetzt kann man zunächst das ganz, ganz breit fassen. Jesus Christus ist Herr. Das ist das Grundbekenntnis der Menschen, die von Jesus Christus ergriffen sind. Und wenn ich das bekenne, dann ist klar, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, der davon ausgeschlossen wäre. Ich kann nicht sagen, Jesus ist Herr, außer über mein Portemonnaie. Jesus ist Herr, einfach am Sonntagmorgen. Jesus ist Herr, aber dazu gehört nicht mein Beruf. Jesus ist Herr, ja, aber der andere tut mir auch immer so blöd. Nein, wenn ich sage, Jesus ist Herr, dann ist damit eine Lebenshaltung verbunden, die danach bestrebt ist, in allen Facetten des Lebens deutlich werden zu lassen, dass Jesus der Herr ist. Mit dem Mund und mit den Händen und mit den Füßen und mit den Augen und dem Gesicht und allem, was wir haben. Und jetzt steht hier, das gilt nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben. So ist für mich sozusagen diese Grundfrage, wenn ich an die christliche Bestattungspraxis herangehe, die: Wie kann im Umgang mit Verstorbenen möglichst deutlich werden, dass Jesus der Herr ist? Wie können wir in unserer Gesellschaft möglichst deutliche Signale setzen, was wir glauben, was für eine Auferstehungshoffnung, was für ein Menschenbild und was für ein Bild von Gott wir haben? Wie können wir das tun? Und da halte ich tatsächlich diese Grundform der christlichen Bestattungspraxis für die richtige Art und Weise, die Praxis der Erdbestattung. Nicht zuletzt wurde ich deshalb eingeladen, um über dieses heikle Thema zu sprechen, von Kremation und Erdbestattung. Ich möchte in dieses Thema einsteigen mit einer Erfahrung und die ich selber gemacht habe in der Beobachtung. Das war vor etwa 4 Jahren, da waren wir in Rom. In Rom, da gibt es große Katakomben. Hatte jemand schon mal die Gelegenheit, in eine Katakombe in Rom zu besuchen? Ja, da waren schon einige, war schon jemand dort. Hat schon jemand von den Katakomben gehört? Man hört ja viel davon, dass das sozusagen Verstecke der Christen gewesen sind. Das stimmt nicht. Das können Sie gleich abschminken. Also das ist aus den Romanen entstanden, hat aber keinen geschichtlichen Hintergrund. Es wäre ein denkbar schlechtes Versteck, weil die Katakomben haben nur einen Eingang und Ausgang. Also das ist schlecht, sich da zu verstecken. Da muss man eigentlich nur einen Eingang bewachen und dann ist fertig, finito. Die Katakomben sind riesengroße, kilometerlange Grabanlagen unterirdisch angelegt. Was war der Hintergrund? Rom in der Antike, ungefähr 1 Million Einwohner, hatte die gleichen Probleme wie unsere moderne Gesellschaft. Was machen wir mit den Verstorbenen? Dass es möglichst hygienisch, möglichst kostengünstig, möglichst praktisch ist. Und Rom, die römische Praxis war ganz normal, man hat die Verstorbenen verbrannt. Das war hygienisch, das war extrem kostengünstig, man konnte dann in einem kleinen Häuschen ganz viele dieser Urnen aufbewahren, war platzsparend, hat super funktioniert. Und jetzt kommen die Christen da hinein in diese römische Gesellschaft. Und die Christen, die sind überhaupt keine irgendwie, wir ziehen uns aus der Gesellschaft zurück Typen. Die waren sehr kulturfreudig. Also die haben ganz viel von der römischen Kultur übernommen. Es gibt sogar alte christliche Kirchen, die mit den Tempelsäulen erbaut wurden, die für römische Götter erbaut wurden. Die hatten also keine Scheu davon, die waren sehr, sehr kulturfreudig. Aber an diesem Ort, als es um die Verstorbenen ging, haben die einen Unterschied gemacht. Und haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Die Auflagen waren auch klar. Es muss platzsparend sein und es muss hygienisch sein. Aber das dritte Element, es muss kostengünstig sein, das haben sie über Bord geworfen, die Christen. Und haben gesagt, wir suchen einen Weg, wie wir unsere Verstorbenen bestatten können, die den Vorschriften des römischen Staates entspricht. Und wir lassen es uns etwas kosten. Und auch die hatten keinen Platz für großartige Friedhöfe. Deshalb haben sie gebuddelt in die Tiefe. Dann kilometerlange Gänge gemacht. Da geht man dann durch einen schmalen Gang. Links und rechts gibt es dann so in den Stein eingehauene Löcher. Da wird der Leichnam reingelegt, dann mit einer Steinplatte abgeschlossen, rundum zementiert, hygienisch komplett sauber. Und dann hat es dort tausende von Grabstellen. Die haben diese Aufgabe so wichtig erachtet, dass die Grabaushauer, also die Personen, die das gemacht hat, in den Rang eines Diakons erhoben wurden. Das war also eine geistliche Aufgabe, diese Gräber auszuhauen. Sie haben an diesem Ort einen Unterschied gemacht, weil sie gesagt haben, hier soll deutlich werden, was wir glauben. Sie haben sich das einiges kosten lassen. Das war nicht der einzige Unterschied, es kam ein zweiter Unterschied dazu. Die fast in der gesamten Antike übliche Bestattungspraxis war die, dass man in Familiengräbern bestattet hat. Das war der soziale Zusammenhalt. Jetzt kommen plötzlich die Christen in Rom und machen nicht mehr Familiengräber, sondern Gemeinschaftsgräber, Gemeindegräber. Und jetzt in diesem Gemeindegrab liegt ein Sklave neben dem Herrn, ein Mann neben einer Frau, die Kinder, alle beieinander. So wie die Gemeinde sein soll. Ohne soziale Grenzen. Alle am gleichen Ort. Die Tatsache, dass wir heute das als übliche Praxis haben, Gemeindefriedhöfe, in der alle bestattet werden, ist eine Erfindung der Christen. Das gibt es nirgendwo sonst in keiner anderen Kultur, dass es sowas gibt wie für alle. Und das kann man bei den Katakomben schön sehen. Das hat mir unglaublich Eindruck gemacht. Diese ersten Christen haben verstanden, dass im Umgang mit den Toten ein gesellschaftlicher Unterschied gemacht wird. Und hier ein Kontrast zu dieser, ich sag mal, sehr nützlichkeitsorientierten Gesellschaft gesetzt wird. Das Römische Reich war nicht ungleich der heutigen Zeit. Die erste Frage war, wie viel kostet es? Und ich stelle fest, dass auch heute das eine Frage ist, die bei vielen Christen an vorderster Stelle steht, wenn es um Bestattungsfragen geht. Und ich halte es für die falsche Frage. Und das lerne ich von den ersten Christen, dass das die falsche Frage ist. Nicht wie viel kostet es, sondern wie bringe ich möglichst gut zum Ausdruck, was ich glaube. Wie lasse ich mich nicht nur von Nützlichkeitsdenken bestimmen, sondern wie bestimmt der Glaube, die Auferstehungshoffnung, die Hoffnung auf leibliche Auferstehung mein Leben. Und deshalb ist es sozusagen das Plädoyer von mir, dass ich glaube, dass auch heute, gerade in unserer Zeit, die von Nützlichkeitsdenken durchdrungen ist und in der solche Fragen die Bestattungspraxis prägen, es sich lohnt, als Christen ein anderes Zeichen zu setzen. Und zu sagen, da machen wir nicht mit, da setzen wir bewusst ein anderes Signal. Es darf uns mehr kosten und wir wollen mit allem deutlich zeigen, dass der Leib des Menschen eine Würde hat, auch über den Tod hinaus. Nochmals, wie gesagt, das ist nicht sozusagen ein Muss mit der Frage, ist das das einzige Richtige, was ein Christ tun kann? Sondern die Frage ist andersherum, wie kann man das möglichst gut zum Ausdruck bringen? Und ich halte es nach wie vor für die beste Art und Weise, mit einer Erdbestattung die Hoffnung auf die Leiblichkeit der Auferstehung zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb machen wir dafür auch ein Plädoyer, auch in unserem Buch. Und das zweite Element, was ich dort gelernt habe, ist der Öffentlichkeitscharakter der Bestattungspraxis. Jeder von uns, auch du bist Teil einer menschlichen Gesellschaft. Du wirst begrüßt bei der Geburt in diese menschliche Gesellschaft und es ist auch gut, wenn du so verabschiedet wirst als Teil einer menschlichen Gesellschaft. Wir leben in einem Trend, dass die Bestattungen immer anonymer werden, im kleinsten Kreis. Ich möchte ermutigen, die Bestattung groß zu machen und groß anzulegen und für alle zu öffnen. Wir denken hier nämlich manchmal ganz komisch. Wir sagen dann, ja, ich bin ja niemand. Wer bin ich schon, dass man jetzt ein großes Theater um mich macht? Ich sage das nicht, weil es um mich geht, sondern weil es um unsere Gesellschaft geht. Weil unsere Gesellschaft es nötig hat, solche Signale zu haben, dass jeder Mensch würdevoll genug ist, dass öffentlich von ihm Abschied genommen wird. Das gilt nicht nur für Lady Di und andere, wo man dann einen riesen Tamtam macht, wenn sie sterben. Jeder von uns ist würdig genug, dass öffentlich von ihm Abschied genommen wird. weil jeder von uns ein Teil der menschlichen Gesellschaft ist. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist die erste, zentrale und allerwichtigste Frage. Glaubst du, dass Jesus dein Herr ist? Glaubst du, dass er der Herr ist? Und gilt das auch für dein Leben? Und das andere sind Folgefragen, auch die Bestattungsfrage. Und dann darf die Frage sein, wie kann ich in der Bestattungskultur das möglichst gut zum Ausdruck bringen, dass Jesus der Herr ist? Soweit die Gedanken für heute Morgen. Ich mache das Wagnis und öffne die Runde. Ich kann mir vorstellen, wenn ich solche Dinge hier erzähle, dass das manchmal auch irritierend ist und schwierig ist, dass es auch Widerspruch gibt oder Nachfragen, weil etwas nicht klar ist. Und wir wagen das jetzt einfach. Wenn jemand einen Kommentar oder eine Frage hat, darf man sich äußern. Ich nehme 3, 4 entgegen, mal schauen, wie es so von der Zeit aussieht. Und Marc hat das Mikrofon.
Ja, der fängt auch einfach gleich an, nicht um irgendjemand übergangen zu werden, aber wenn die Aussage, weiß ich nicht genau, wo es steht, Jesus sagt zu Petrus vielleicht oder was weiß ich, sagt er, lass die Toten bestatten.
Ja.
Dann hat das für mich zumindest erlebe die Situation, wie wenn Jesus da eigentlich lass das jemand anders machen halt.
Ja, also man muss hier den zweiten Teil erwähnen, nicht nur lass die Toten bestatten, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. So lautet die ganze Antwort. Also wer jetzt, man kann natürlich erstens daraus lernen, dass die Bestattungspraxis tatsächlich eine zweitrangige Frage ist und nicht die erste Frage, sondern die erste Frage ist die nach dem Reich Gottes und der Herrschaft von Jesus Christus. Und dann muss man tatsächlich sagen, ja, die Bestattungspraxis hat nicht die oberste Priorität. Jesus radikalisiert da die Regelungen für Naziräer. Es gibt im Alten Testament das Gelübde für Naziräer und da gab es so Ausnahmeregelungen, dass die über ihr Gelübde hinwegsehen konnte, wenn ein Verwandter gestorben ist. Jetzt radikalisiert das und sagt, es gibt keine Ausnahme in der Christusnachfolge, nicht mal den Tod von Verwandten kann keine Ausrede sein für Christus Nachfolge. Das ist die Perspektive, die Jesus bringt. Und man kann daraus direkt diese Frage wieder ableiten. Das Erste ist die Herrschaft Christi, das Reich Gottes. Die Bestattungspraxis ist sekundär.
Ich habe mir da auch schon viele Gedanken darüber gemacht, was für ein Auferstehungsleib du hast, wenn du stirbst. Habe da auch schon Diskussionen geführt, in welchem Stadium oder dein Körper, in welchem Stadium geht er oder wird er wieder auferweckt?
Ja, also wie alt ist er und so, hat man dann graue Haare oder nicht oder so?
Ja, also die Gedanken gehen ja dann weiter in der Offenbarung oder es wird da kein Leid mehr sein und
ja,
vielleicht gibt es ja einige Menschen, die überhaupt nicht zufrieden waren oder mit ihrem Körper oder das eigentlich ganz viel Leid ausgelöst hat auf dieser Welt.
Also es ist natürlich eine gute Frage, wie wird denn dieser Auferstehungsleib sein? Man kann zunächst eine ganz einfache Antwort geben, genauso wie Gott dich gedacht hat. Also sozusagen in dem Auferstehungsleib kommt zur Erfüllung, was Gott in dich hineingelegt hat, wie Gott dich gewollt hat und wie Gott dich bestimmt hat. Das ist zunächst das Erste. Und das Zweite, den einzigen Hinweis aus der Bibel haben wir von Jesus selber. Vom Auferstehungsleib von Jesus und der Art und Weise, wie er mit uns umgegangen ist. Und da sieht man ein Zweifaches. Das Erste ist, dass es einen Unterschied gibt, der ist nicht mehr genau wie vorher. Man hat ihn auch nicht mehr immer auf Anhieb erkannt. Er war nicht mehr an Ort und Zeit gebunden und ähnliche Dinge. Und es gibt bei Jesus aber auch eine Kontinuität zwischen seinem irdischen Leib und dem Auferstehungsleib. Und das waren bei ihm die Nägelmale in den Händen. Das heißt, es gibt, daraus kann man schließen, dass es sowas wie eine Kontinuität gibt, also eine Verbindung von dem, wie ich jetzt bin und dem, wie ich sein werde, dass das, was ich sein werde, aber nicht einfach eine Verlängerung meines jetzigen Lebens ist. Das wäre so die Ägyptergeschichte. Ich verlängere einfach, sondern etwas Neues. Aber das Neue ist nicht ganz losgelöst von dem, was ich jetzt bin. Tricky, nehmen wir nachher noch einen Kaffee zusammen. Gut.
Aber vielleicht ist es ja einfach auch so, dass man dann die grauen Haare lieben lernt, oder?
Ja, vielleicht.
Ich habe eine ganz pragmatische Frage. Bei der Einäscherung, Kremation, ist die Form vom Leib ja sofort aufgelöst.
Ja.
Bei der Erdbestattung, gehe ich von aus, ist die Form auch irgendwann aufgelöst, nur halt einige Jahre später. Wenn ich jetzt höre von der leiblichen Auferstehung, dann müsste ich ja, wenn ich das weiterdenke, sagen, okay, dann muss ich jeder einbalsamieren lassen, damit noch etwas erhalten bleibt. Ist aber auch quasi die ägyptische Schiene auch nicht der richtige Weg.
Ganz klar.
So, und jetzt frage ich mich, wo ist der Unterschied, wenn bei einer Erdbestattung der Leib auch aufgelöst wird, nur nach, was weiß ich, nach 20, nach 30, nach 40 Jahren. Gräber werden ja dann auch aufgelöst auf den Friedhöfen. Das kriege ich nicht zusammen in meinem Hirn.
Ja, also es ist natürlich völlig richtig, dass das nicht eine physikalische Frage ist mit dem Leib. Und jetzt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist genau dieses Denken, dieses Beschleunigungsdenken. Man kann ja sagen, Kremation ist einfach ein extrem beschleunigter Verwesungsvorgang. So. Aber es ist, ja, also das ist im Prinzip ist es sozusagen ein extrem beschleunigter Vorgang. Und es ist ja aber genau dieses Denken, das auch hinter dem Nützlichkeitsdenken steht und so, also dass man dem nicht die Zeit gibt, die es braucht. Und ich würde das eher dann von dieser Perspektive auch nochmals eine Sichtweise darauf legen. Und dieser extrem beschleunigte Vorgang bringt ja zwei Dinge zum Ausdruck, nämlich eben, man hat keine Zeit, sozusagen, und man hält es auch nicht für wichtig. Aber es ist völlig klar, also physikalisch besteht da jetzt nicht eine riesengroße Differenz und es ist nicht so, dass dass sozusagen jetzt eine atomare Verbindung besteht zwischen meinem jetzigen Leib und einem Auferstehungsleib oder irgendwie so, das würde tatsächlich nicht aufgehen. Geht das so in die Richtung? Gut. Also wir nehmen hier noch eine.
Paulus spricht ja vom irdischen und vom himmlischen Körper im 1. Korinther 15. Mhm. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen?
Also vielleicht zunächst das Wichtige, was man ganz sicher sagen muss, ist der Körper. Also dass auch die Bibel nirgendwo eine Vorstellung hat von einer körperlosen Existenz in der Zukunft. Sondern das ist eine körperliche Existenz. Der gewaltiger Unterschied zwischen der körperlich-materiellen Existenz in der Vollendung und der heutigen ist die Vergänglichkeit. Also der heutige Körper, unser heutiges Material, überhaupt das Material der Welt, untersteht dem Prinzip der Vergänglichkeit. Das zukünftige Material des Himmels, wenn man das so sagen will, untersteht nicht mehr der Vergänglichkeit. Das ist die ganz große Differenz, die man sagen kann. Aber also zunächst das ganz Wichtige, einfach um damit das uns richtig eingeht, es gibt also nicht irgendwelche körperlosen Seelen, die auf materiolosen Wölkchen irgendwo im schöpfungslosen All herumschweben. Oder so, sondern die vollendete Welt ist eine Welt, die, um anzufassen, so wie die erste Schöpfung auch eine Schöpfung ist. Und das macht 1. Korinther 15 sehr deutlich. Allerdings ist dieses Material von einer ganz neuen Qualität. Ist das so? Okay. Gut, ich bin ja auch nachher noch hier beim Kaffee und so, wenn noch Gesprächsbedarf besteht.
Also ich glaube, ich hätte noch eine Frage. Ja.
Gut, ja, du darfst.
Und zwar, wenn, also du hast dir sehr viel mit dem Tod auseinandergesetzt, was gesellschaftlich ja nicht so üblich oder vielleicht auch beliebt ist halt. Kannst du sagen, was persönlich dein großer Gewinn daran ist, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube zwei Dinge. Erstens, ich habe natürlich die Angst vor dem Tod in dem Sinne verloren, auch die Angst darüber zu sprechen und mich diesem Thema zu stellen. Das gilt ganz grundsätzlich. Wenn man vor etwas Angst hat, nützt es nichts, die Augen davor zu verschließen. Und es nützt es nichts, davor vorzurennen. Und das ist genau die Haltung, in der unsere Gesellschaft dabei ist, mit dem Tod umzugehen. Dass man vor dem Tod die Augen verschließt, man überlässt das den Profis und macht das sozusagen am Rand der Gesellschaft. Und das, dann entsteht eine große Angst. Wenn man Angst überwinden will, muss man sich dem stellen. Jesus Christus hat das beste Beispiel geliefert. Er hat ja selber den Tod auf sich genommen. Und dadurch, dass er den Tod auf sich genommen hat, hat er den Tod besiegt. Ich sage immer das Beispiel, also gibt es jemand hier, der Angst hat vor Spinnen? Ja, da ist eine Dame, eine Freiwillige. Also wenn du jetzt Angst hast vor Spinnen, dann würde ich dir empfehlen, mal eine Spinne auf die Hand zu nehmen und langsam zu streicheln. Und dann würdest du vermutlich die Angst vor Spinnen verlieren.
Vielleicht hat sie mehr Angst vor mir.
Ja, vielleicht, ja. Aber es ist völlig klar, die Angst wird nicht größer, wenn du immer vor den Spinnen davonrennst.
Ich beziele nach draußen zu gehen.
Ja, genau. Sondern Angst überwindet man, wenn man sich dem stellt, wovor man Angst hat. Und das ist sicher sozusagen das Erste, dass es die Beschäftigung damit, das macht jetzt meine Frau und mich, also sozusagen, wir können fast in jeder Situation über den Tod sprechen. Wir sprechen auch relativ viel über Todesfälle am Mittagstisch und so. Das gehört sozusagen zum Business. Und so. Da hat man etwas... Die Scheu davor verloren, das ist aber keine schlechte Geschichte. Und das Zweite ist eine enorme Freude am Leben. Dadurch, also die große Dankbarkeit für jeden Tag, den Gott uns gibt.
Also ich habe jetzt noch eine Frage zur Todesangst. Also ich habe gedacht, ich wäre davor gefeit, ja, und war vor einer Operation auch relativ sicher, mir wird nichts passieren. Trotzdem kam der Zeitpunkt, wo ich einmal richtig Todesangst gehabt habe. Und das war etwas, das würde ich niemandem wünschen. Das ist so schlimm, ja. Und das Einzige, was ich machen konnte in der Situation, war wirklich das Vaterunser beten. Und was anderes hat da nichts genutzt. Und ich glaube, ich habe mich auch sehr stark mit dem Tod auseinandergesetzt und darauf auch vorbereitet, das hat alles nichts genutzt.
Ja.
Also Entschuldigung, das war jetzt einfach meine persönliche Erfahrung.
Das ist völlig richtig und das wäre auch die richtige Präzisierung. Das heißt nicht, weil ich heute angstfrei über Sterben sprechen kann, dass ich dann auch keine Todesangst habe. Das ist tatsächlich so, also wie es dann mir geht, wenn es ans Sterben geht, das weiß ich auch nicht. Und da können einem auch große Ängste nochmals überfallen, ganz unabhängig vom Stand des Christseins und wie stark das vorher war. Da gibt es keine Garantie, dass da nicht die Ängste kommen. Und was du erlebst, das ist natürlich sehr schön auch zu wissen, da gibt es ein Gebet, an das ich mich halten kann. Und ich glaube, was auch noch mit dazu gehört, ist, da gibt es eine Gemeinschaft, die mich trägt. Selbst wenn ich nicht mehr beten kann. Eine Gemeinschaft, die mich trägt im Gebet, dass ich da, selbst wenn ich in größter Todesangst bin, bin ich nicht allein. Und dann so ein Psalm, wo deutlich steht, also auch im Tal des Todesschattens bist du bei mir, da wird ja auch deutlich, dass das eine ganz wesentliche Erfahrung des Christenlebens ist, dass Christus uns nicht vor der Todesangst bewahrt, sondern mit uns hindurchgeht. Jesus selber hatte auch Angst vor dem Tod. Also das ist sozusagen, du bist in guter Gemeinschaft. Marc, du sagst, wie das zeitlich noch geht und was noch geht.
Ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Gott hat Zeit auf jeden Fall.
Ich finde, es sind es wirklich tolle Predigtreihen. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Auch die Reihe jetzt mit Ihnen, was Sie reden, was Sie erklären, wie Sie es erklären. Für mich ist nur so, mir ist jetzt an einem bestimmten Punkt, wo wir wissen und als Christ glauben, dass es nach dem Tod ein Weiterleben gibt. So, und das ist jetzt für mich wichtig. Aber jetzt zu konstruieren, wie es weiterlebt, ja, was da ist und wie man ist, da finde ich, da ist jetzt eine Grenze da, und für mich auf jeden Fall. Und da gibt eins, ein Wort, ihr sollt euch kein Bild machen. Das gilt in dem Moment für mich so, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist meine Einstellung, weil, egal was da mal kommt, das muss so großartig sein, dass wir das mit unserem menschlichen Gehirn nicht erfassen.
Also da kann man ja nur Amen dazu sagen. Und das Beispiel ist auch sehr schön, also wie Sie jetzt das gesagt haben, das ist auch nicht gedacht, dass jetzt jeder das genauso wie ich sehen muss, sondern dass das Anregungen gibt, über diese Fragen nachzudenken und denen nicht auszuweichen.
Amen. So, dann bleibt mir zum Schluss noch euch zu segnen. Unser gütiger Vater im Himmel, segne euch mit dem Mut, euch dem eigenen Sterben zu stellen. Und noch mehr mit dem Mut, das eigene Leben zu leben. In all der Fülle, die er uns anbietet. All das aus seiner Hand zu nehmen, was er uns anbietet. Und froh und beschwingt, dem entgegenzuleben, was uns erwartet. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Eine fröhliche Woche.